Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Malt. Heute sitzt mir jemand gegenüber, der mich das letzte Mal, als wir uns getroffen haben mit Single Malt, es war rum, gell?
Es war gar kein Das war ja rum, ja.
Es war rum. Ja. Ah, ich wollte gerade eine lustige Anekdote zu Single Malt erzählen. Daniel Schäfer, vom Freeride Pro zum Campingplatzbetreiber, so werde ich diese Folge nennen. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
Ja, schön. Danke, ich fühle mich sehr geehrt, hier aufzutauchen.
Ist das dein erster Podcast?
Das ist mein allererster Podcast und lustigerweise auch der erste überhaupt, weil ich habe noch nicht meinen angehört.
Oh geil, das ist cool. Du hast auch noch nie einen von uns gehört? Oder?
Nö, geil. Ich bin total jungfräulich.
Das ist cool, also ein unbeschriebenes Blatt, mal gucken, wie diese Folge sich gestalten wird. Daniel Schäfer, ich muss mal kurz die Hosen runterlassen. Du warst mein Idol, als ich Teenager war, nachdem ich dich kennengelernt habe, habe ich mir gedacht, geil, ich möchte mal so sein wie der Daniel. Daniel Schäfer, damals habe ich dich kennengelernt auf La Palma. Du hast zusammen mit Philipp Volz Atlantic Cycling damals betrieben und warst unser Guide. Ich bin hingefahren mit den Ebelings, die Leute, die meine Geschichte ein bisschen kennen. Das waren so ein paar Dudes aus Hannover, die mich unterstützt haben und ein bisschen verrückt drauf, würde ich sagen, was den Radsport betrifft. Und damals haben wir dich kennengelernt und du warst Freeride-Profi, Fotofahrer. Ich weiß nicht, wie man es richtig nennen würde. Was würdest du sagen?
Ja, es ist immer schwierig, das zu betiteln. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das selber bezeichnen soll. Aber ich habe einfach mein Geld mit Radlfahren verdient.
Genau. Und ich habe den Frieden damit gefunden, zu sagen, man ist Mountainbike-Profi, wenn man sein Geld damit verdient. Mit Mountainbiken.
Außer Rennenfahren. Also Das war bei mir eigentlich nie eine Business-Geschichte.
Und witziger Tipp übrigens, oder witziger Tipp, den ich von dir bekommen habe, war Rennenfahren.
Ach nee.
Ja, war geil. Erzähl ich später nochmal. Und wir fangen die Folge mal so an, also kurzer Spoiler, damit es interessant bleibt für die Leute, die dran sind. Ihr habt jetzt einen Campingplatz. Wir sitzen gerade bei Tittmoning in eurem, wie nennt man es, Büro, Welcome Office Spare Room.
Also es ist auf jeden Fall sehr vielseitig einsetzbar und deswegen ein bisschen Chaos von der Öffentlichkeit abgeschottet.
Genau, einem sehr remoten Space an einem See, wunderschön, und wir haben das Vanlife-Camp hier gehabt und das war letztes Jahr ein bisschen mit schlechtem Wetter behaftet, aber es war ein sehr, sehr cooles Event und wir werden es wieder machen.
Auf jeden Fall.
Das steht fest. Und bevor wir zum Campingplatz kommen, machen wir es natürlich wie immer in dieser Folge, dass man so ein bisschen erstmal drüber spricht, so hey, wie bist du eigentlich zum Radfahren gekommen und wie bist du zu dem geworden, der du jetzt bist? Und dementsprechend, Daniel, stell dich doch einfach mal kurz vor, wie du dich vorstellen würdest.
Ja, also ich bin jetzt 42 Jahre alt und ich habe, glaube ich, mit 15, 14, keine Ahnung, vielleicht war es früher, mit dem Fahrradfahren angefangen. Und habe einfach immer irgendwie in meinem Leben so meinen Gefühlen gefolgt. Und die haben mich dann erst einmal vom Cross-Country-Hobbybiker zum Downhill, zum Fotofahrer, zum gesponserten Freeride-Profi, wie er das nennt, gemacht. Und bin um die ganze Welt gereist. Und als ich dann mehr oder weniger einen Traum erfüllt habe, oder es war eigentlich kein Traum, aber früher ist man vor dem Fernseher gesessen und hat sich diese Kanada Freeride-Videos angeschaut und hat sich gedacht, holy shit, die sind ja die allergeilsten. Und irgendwann war ich dann mal ironischerweise mit dem E-Bike mit der Coastal Crew am Coast Gravity Park und habe ein Freeride-Video für Specialized dort gedreht. Und da habe ich mir gedacht, jetzt habe ich so einen Zenit erreicht.
Ich würde sagen, der Titel Freeride-Profi, den wir für deine Arbeit gewählt haben, der ist passend.
Ich bin dem nicht müde geworden oder es hat mich nicht gelangweilt, es war cool, aber es war einfach trotzdem irgendwie diese ganze Reiserei und immer aus der Tasche leben, irgendwie dann mit geheiratet und so, war irgendwie der Zeitpunkt für eine Wende. War einfach auch so eine Gefühlssache wieder. Und dann hat sich durch eine glückliche Fügung diese Campingplatzsituation offeriert und wir haben da gefühlsmäßig eingelenkt und das ist jetzt seit 3 Jahren echt auch eine coole Sache. Vor allem, weil wir jetzt uns immer mehr so ausrichten, dass wir dann eben auch vielleicht sogar mal Mountainbike-mäßig hier wieder ein bisschen was veranstalten kann.
Ja, Vanlife-Camp sind wir auf jeden Fall ein bisschen Mountainbike gefahren. Die paar Trails, die wir gefahren sind, waren sehr, sehr cool. Mhm. Aber 13, 14, erster Kontakt mit Mountainbike, dann Cross Country gefahren, hast du gesagt. Wie bist du auf das Fahrrad gestolpert? Und warum hast du enge Klamotten angehabt?
Also das war zu der damaligen Zeit ganz normal, außer man war BMXer. Ich glaube, die waren die einzigen, die mit Motocross-Hosen rumgefahren sind.
Motocross-Hosen ohne Helm.
Ja, alle anderen waren in Spandex. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe, ich glaube, mit 4 oder 5 zu Ostern oder so habe ich ein Rad bekommen, von dem ich, also so ein 20 Zoll Kinderrad mit tiefen Einstieg, einfach Hauptsache mal Gleichgewicht lernen so ungefähr. Von dem habe ich dann ein halbes Jahr später Gepäckträger und Schutzblech abgebaut und war nur noch im Wald unterwegs und ein weiteres halbes Jahr später ist die Karre auseinandergebrochen. Und das war
aber erst einmal. Wie bist du in den Wald gekommen? Wer hat dich mitgenommen? Oder hast du
irgendwie. Das war bei uns ganz normal. Ich bin zwar in einer Reihenhaussiedlung aufgewachsen, aber in einem sehr kleinen Ort. Und wir waren direkt am Ortsrand und waren umrandet von Wald. Also okay. Ich habe eigentlich die Hälfte meiner Kindheit sowieso im Wald verbracht. Lager bauen, spielen, was weiß ich. Und da war es naheliegend, in den Wald zu gehen.
Geil, und Wurzeln. Dann irgendwie einfach über Wurzeln gefahren und Bock gehabt und dann hat es geklappert und dann so, hey, das Klapperzeug muss weg.
Genau.
Geil.
Also ich war dank meines Dads echt auch immer schon sehr handwerklich versiert.
Mhm.
Also ich wusste, wenn es klappert, dann muss man es entweder so festmachen, dass es das nicht mehr tut oder es muss weg.
Genau. Cool. Und dann wir eben das Kinderrad zerlegt. Geil. Next Stufe war dann Cross-Country-Club oder Rennfahren?
Genau.
Oder?
Also dann, ich kann mich tatsächlich noch sogar noch an diese Wurzel erinnern, wo mir die Kiste auseinandergebrochen ist. Dann habe ich von einem Nachbarn ein BMX-Rad gekauft. Echt so ein ganz klassisches mit rot eloxierten Felgen und blauen eloxierten Bremsen und verchromter Rahmen. Mit dem haben wir uns dann immer Holzschanzen gebaut und jetzt mal Weihnachten, wenn einer einen Fernseher geschenkt bekommen hat oder so, war das das Geilste, weil wir dann die Styroporverpackung hinter die Rampe stellen konnten und wer drüber kam, war der Held. Und so ging das halt irgendwie weiter und irgendwann hatte ich dann mal Konfirmation und da war das Ziel, so viel Geld zusammenzusparen, um mir ein Mountainbike zu kaufen.
Mhm.
Das war allerdings kein Mountainbike, wie man es jetzt heute kennt, sondern das war ungefedert. Das hatte so einen Dreieckslenker, das hatte schon breite Reifen und hatte eine Dreigang-Torpedo-Schaltung.
Geil.
Also es war ziemlich basic. Und mit dem bin ich dann in den Wald auch wieder und dann habe ich das immer weiter getuned, noch fettere Reifen, noch fettere Reifen. Ich weiß noch, ich bin immer in das eine Radlgeschäft und habe gesagt, hast du nicht noch fettere Reifen? Und das war vor der Konfirmation, weil zur Konfirmation habe ich dann aus diesem Fahrradgeschäft durch erspartes Geld tatsächlich mein allererstes richtiges Mountainbike gekauft, mit 18 Gang und richtig Mountainbike einfach, halt mit so diesen Cantilever-Bremsen.
Ja.
Und der hat dann gesagt, du, wie schaut es denn aus, am Mittwoch, da tun wir immer gemeinsam ein bisschen eine Runde drehen und ob ich nicht mitkommen will. Dann war ich so, ja, scheiße, Mittwoch habe ich immer Jugendrotkreuz, da bin ich jahrelang hingegangen und habe 15.000 Mal die Seitenlage geübt. Und da konnte ich mich erst schwer trennen, aber irgendwann habe ich mir dann gedacht, eigentlich wäre es schon cool. Und dann zack, ab dem Mittwoch war ich jeden Tag noch mit ein paar anderen Spätzle in der Mountainbike-Gruppe. Und durch die Mountainbike-Gruppe sind wir dann zum Rennenfahren gekommen, Cross-Country-Rennen, weil die waren sehr, RSV Garching ist da. Die beschäftigen die Kids nicht nur cool mit coolen Sachen, sondern die versuchen sie auch ein bisschen zu erziehen und auch eben so einen Trainingsgedanken zu vermitteln. Ja. Und deswegen rutscht man dann auch direkt mal in die Spandex-Geschichte.
Geil.
Und erste Rennen. Und dann war das Glück, dass eben der Betreiber von dem Shop, der da super Gerhard, nicht nur den Shop betrieben hat, sondern der war damals bei Univega einer der Drahtziere, die quasi die Firma nach Deutschland geholt hat und hat dann da eben Außendienst und sämtliche andere Aufbauarbeit irgendwie gemacht. Und der hat mich dann mit so ein paar anderen Vereinsleuten dann auch immer wieder mal zu Rennenveranstaltungen mitgenommen. Mhm. Das war jetzt zum Beispiel in St. Wendel, was war das? World Cup Cross Country, glaube ich, oder sogar Downhill. Oder nach Kaprun sind wir mal gefahren oder auf die Eurobike, auf die Messe und so sind wir mal gefahren. Und aber auch dann ein bisschen später auf so Festivals wie Garmisch Classics. Mhm. Da war es allerdings schon so, dass ich von der Cross-Country-Geschichte schon ein bisschen abgekommen bin, weil ich einfach immer, ich war da echt ganz gut vorn dabei, aber umso älter ich geworden bin, bin ich da irgendwie immer schlechter geworden, weil ich einfach auch keinen Bock mehr auf Trainieren hatte. Mhm. Und bergab war immer super, bergauf habe ich es verloren. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann müssen wir halt jetzt was fahren, was längere Abfahrten hat. Fährst du halt mal Marathon. Mhm. War bei den Abfahrten auch super, aber es ging halt noch länger bergauf und es war halt eigentlich nicht, war ein bisschen Satz mit X. Trotzdem habe ich halt so Dolomiti Superbike und Swiss Bike Master, also cool, so ein bisschen größere Sachen gemacht. Und war eine Erfahrung, aber halt nicht meine Baustelle.
Aber du, zu dem Zeitpunkt warst du 18, 19 oder so?
Zu dem Zeitpunkt war ich 18, 17, 18 vielleicht, würde ich vielleicht, ja, also Auto gefahren bin ich da noch nicht.
Und wie war's mit der Lehre irgendwie? War das dann so ein Thema, wo du sagst, okay, gehst jetzt in den Radladen, machst da eine Lehre oder wie hat sich das dann auf dein Berufsleben
ausgewirkt? Also ich habe dann mit der Dasi, der Dasi über Gerhard, es hat sich echt, nachdem wir viel Zeit miteinander verbracht haben, als ein guter Freund so entwickelt. Und ich habe dann bei ihm im Shop ein bisschen gearbeitet, so Auskäufen, ein bisschen Schrauben, ein bisschen Verkaufen, so nebenher halt. Habe eine Ausbildung bei der Telekom begonnen, 3,5 Jahre als Kommunikationselektroniker. Und hatte eigentlich, wie gesagt, das war immer irgendwie so meinem Gefühl hinterher. Ich hatte eigentlich nie eine Orientierung, wo ich mal hin will oder so.
Rein aufs Bauchgefühl verlassen.
Ja, also wichtig war, das klar, das haben mir meine Eltern natürlich auch vermittelt, aber ist ja auch, liegt ja auch auf der Hand, dass es nicht schlecht ist, wenn man mal eine gescheite Ausbildung erst einmal hat, weil dann hat man ja einfach mehrere Türen offen, um was zu machen.
Und danach war dann so, okay, geil, ich habe jetzt die Ausbildung in der Tasche und irgendwie mit Univega könnte sich mehr entwickeln und bist dann eingestiegen, oder?
Ja, das Lustige war, mit Univega hat sich mehr entwickelt. Eben, wir waren dann auf so Festivals wie den Garmisch Classics, wo ich eben auch selber teilnehmen konnte. Und so ein durchbrechendes Ding war irgendwie Geschwindigkeitsrekord, die Skisprungschanze runter mit dem Tandem. Da sind wir mit 100 da runtergeschossen und danach war halt so ein bisschen, bin ich da halt ein bisschen ins Rampenlicht gerutscht bei denen. Und dann haben mich die auch direkt da schon unterstützt und das hat mir halt auch gefallen, habe ein bisschen was getan. Und das Lustige war, das war eben parallel zu der Ausbildung bei der Telekom und wo ich bei dem im Radgeschäft geshoppt habe. Und der hatte lustigerweise, weiß ich nicht, 10, 20 Jahre vorher die gleiche Ausbildung gemacht und hat mir gesagt, du, damals, da war das noch Beamtenstatus, da gab es irgendwie so die Möglichkeit, unbezahlten Urlaub zu nehmen. Und er kennt da jemanden in La Palma, das war dann die Verlängerung, die ziehen da gerade so eine Station auf und kriegen Univega-Räder und wenn ich unbezahlten Urlaub nehme, dann könnte ich doch da einfach mal hinschauen. Und ja, mittlerweile war es nicht mehr Beamtenstatus, aber immer noch öffentlicher Dienst. Das war so Übergangszeit bei der Telekom und deswegen hatten die das auch immer noch. Und dann haben mich die da tatsächlich auch übernommen. Da habe ich erst in München ein bisschen gearbeitet und hatte quasi die Möglichkeit, entweder jetzt da voll einzusteigen. Mein Spätzle arbeitet jetzt immer noch dort, der ist da immer noch Tag ein, Tag aus. Ja, oder ich bin jetzt eh bei Null, machst halt einfach erstmal ein Jahr unbezahlten Urlaub. Schaust da mal, was mit dem Radlfahren geht. Und wenn es nicht geht, dann komme ich wieder zurück zur Telekom und bin wieder bei Null. Ja. Macht ja nichts. Nichts verloren. Ja, im Radlgeschäft gearbeitet. Dann hat sich ergeben, dass der Bikepark am Geißkopf aufgemacht hat. Dann konnte ich dort arbeiten, habe die kennengelernt, habe von denen ein bisschen so Guide-Ausbildung und so bekommen. So richtig mit Abseilen und Bergwachter. Das war richtige brutale Ausbildung eigentlich.
Geil, da haben wir beide mal zusammen ein Video gedreht.
Da haben wir mal ein Video gedreht, ja, das war cool. Schnitzel essen. Okay. Ja, na, wollten wir euch noch vorgaukeln, dass es in Kanada ist.
Wie heißt das Video nochmal? Schon irgendwas mit Thoughts of Canada.
Ja, oder? Irgendwas mit Canada. Und so, Nothing Like Canada oder so.
Nothing Like Canada, ich glaube, so heißt es. Ja, ja. Irgendwie. Also, wenn ihr das gucken wollt, schaut es euch an. Lustig. Ja, ist schon ein paar Jahre alt, aber Daniel Schiffer und ich am Geißkopf.
Ja, auf jeden Fall habe ich dann am Geißkopf, das war ja BMW Bikepark, und die haben halt immer so zur Belohnung, hat BMW ihre besten Händler in Bikepark geschickt, damit sie da was erleben können. Und dann bin ich da mit Leuten, die am liebsten in Anzug und Krawatte umeinander gefahren sind, durch einen Bikepark gefahren. Das war halt auch ein ganz lustiges Erlebnis. Und im Winter habe ich einfach mal diese La Palma-Geschichte wahrgenommen. Bin dahin, habe einen Philipp kennengelernt. Wir haben da geguided miteinander. Also ich habe erstmal die Insel kennenlernen müssen. Mhm. Der Philipp war ein Jahr oder vielleicht sogar zwei vor mir schon dort. Der kannte sich schon ein bisschen aus. Und genau, und das hat echt gut funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das war jetzt mal ganz einfach, diese drei Sachen, wo ich was mit verdienen kann, mit Radlfahren aufzutun. Das kann man bestimmt noch ausbauen. Jetzt schreibst du mal der Telekom und Fax, dass du nicht mehr kommst. Dann bin ich heimgekommen und habe das im zweiten Sommer probiert.
Geil.
Im nächsten Winter habe ich auf La Palma und Stefan Herrmann kennengelernt.
Stefan Herrmann ist das Urgestein der MTB Academy. Ich bin mir nicht sicher, ich nehme mir zwei aus dem Fenster, aber ich glaube, es ist Deutschlands älteste Fahrtechnikschule oder ja, erste Mountainbike-Fahrtechnikschule.
Lassen wir jetzt mal so stehen. Es gab damals einen Stefan Herrmann, einen Manfred Stromberg und einen Holger Meyer.
Ja.
Und die kamen alle aus dem Downhill World Cup Racing und haben diese Fahrtechnik-Richtlinie mehr oder weniger erfunden, die bis heute immer noch echt eine solide Sache ist. Und die haben sich dann so ein bisschen über Deutschland aufgeteilt mit ihren Fahrtechnik-Schulen. Also eigentlich nur Manfred Stromberg und der Stefan Herrmann Süden und Manfred Stromberg im Norden. Und der Holger Meyer, der war eher so der Surfer-Dude, der hat, glaube ich, irgendwie so andere Sachen im Kopf gehabt. Ich weiß gar nicht, ob der weiter rennen gefahren ist oder was. Auf jeden Fall.
Also die Rasenmäher gibt es noch. Er macht auf jeden Fall wieder so Camps und
genau,
so.
Genau, irgendwann gab es dann auf jeden Fall mal Camps. Ja. Das sind eher so die Abenteuerreisen.
Ja.
Genau, und der Stefan hat dann in La Palma gesagt, hey cool, da kannst du ja mit Leuten so ein bisschen und kannst auch ein bisschen Radl fahren. Du könntest eigentlich bei mir mal so als Lehrer arbeiten. Es geht aber nur, wenn du dich selbstständig machst. Und am, weiß ich nicht mehr, April geht's los am Geißkopf.
Geile Story.
ich aus im März halt von La Palma gekommen, ohne Ahnung, das erste Camp im April da für Stefan gegeben und dann den ganzen Selbstständigkeitskram angegangen.
Geile Story, war bei mir genauso, nur nicht Stefan Herrmann, sondern Philipp Volz, also ihr mit Atlantic Cycling so. Wo ich.
Ja, das war
so die erste Funktion. Ja, ich war ja mit dem Abi fertig und habe dann auch irgendwie so gesagt: so, okay, Zivi, ist ja weggefallen. Ich war das erste Jahr, dass ich zum Bund musste und habe gedacht: geil, das ist jetzt das Jahr, was mir geschenkt worden ist. Da probiere ich Mountainbike-Profi zu werden.
Mhm.
Und dann habe ich auf der Eurobike gleich mit Philipp gesprochen. Wir hatten, glaube ich, vorher schon gequatscht. Und dann ist es so: ja, ich würde gerne rüberkommen, Praktikum bei euch machen. Und dann so, ja, kannst du schon machen, muss halt Rechnungen schreiben können, muss ich selbstständig machen. Okay, ja gut, dann habe ich meine Selbstständigkeit angemeldet, 2011, und seitdem besteht die.
Aber da haben wir uns vorher schon mit den Ebelings kennengelernt.
Genau, wir waren vorher schon, glaube ich, zwei oder dreimal auf der Insel
zum
Urlaub machen.
Eine ganz eine coole Nummer, wo du das erste Mal da aufgetaucht bist, wo wir es da echt krachen lassen haben. Genau, da hatte ich ja mit Zünder ist dann auch irgendwie einen guten Draht, da hat sich was dadurch ergeben, glaube ich, und ja.
Aber du hast dann im Prinzip im Winter die La Palma Baustelle gehabt, hast als Guide gearbeitet. Im Sommer hast Fahrtechnikkurse gegeben für den Herrmann und du hattest deinen Univega-Deal.
Ich hatte, genau, ja, so ungefähr kann man es sagen. Der Univega-Deal war allerdings dann irgendwann mal ausgeschöpft und ich habe einen neuen Sponsor aufgetan. Das war Rocket Bikes, auch aus München.
Mhm.
Und das war der Günther Scholz, den ich einfach auch über Univega eigentlich kennengelernt habe und der sein eigenes Ding da gemacht hat mit Rocket Bikes und irgendwie war das ganz cool und hat zu mir gepasst. Und da ging es dann auch schon los. Das ist im Prinzip, wir waren dann in einem der ersten Jahre von Stefan Herrmann mit am Gardasee-Festival und haben da eben auch für ihn irgendwie dieses Fahrtechnik-Camp gegeben. Philipp und ich waren mal gleichzeitig dort. Und irgendwie sind wir halt auch wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort am Gardasee-Festival mit dem Stefan rumgestanden und auf einmal kam halt von der Bike einer ums Eck mit Fotoplan und Testfahren. Mhm. Und dann so, ja, hier sind die Testfahrer. Und Philipp und ich halt da eingestiegen, Test gefahren, Fotofahrer angefangen. Und so ist es dann mit der Fotografiererei losgegangen. Nee, eigentlich nicht. Mir fällt gerade ein, ich bin vorher bestimmt schon 2 oder 3 Jahre als Trekking-Bike-Model für die Bike unterwegs gewesen.
Ja, nice.
Ja, genau. Und dann war halt eben Fotografieren, Fahrtechnik und Guiden. Da hat sich dann aufgebaut, und das habe ich mehr oder weniger dann nach La Palma verlängert. In La Palma hatten wir die ersten Jahre echt auch ein paar ganz coole Sachen. Für Magura sogar schon oder für eben die Bike mit Testen oder
genau. Du bist auch wesentlich tatsächlich an meinem Werdegang beteiligt, muss man sagen, weil du bist ja dann irgendwann für Synthes Lightwheel gefahren, hast mich tatsächlich da on board geholt und ich glaube, in dem Jahr, bevor ich tatsächlich schon fest bei Synthes und Lightwheel war, hast du mich bei Magura vorgestellt. Mhm. Und dann war Magura mein erster richtiger großer Sponsor. Mhm. Und da waren wir zusammen auf der Eurobike und dann hast du mich bei Magura vorgestellt, so hey, das ist guter Typ, so guckt euch den mal an. Und dann habe ich mit denen gesprochen und dann ist Magura Sponsor geworden und du warst zu dem Zeitpunkt bei Synthes und Lightwheel Teamfahrer, hast dich aber auch um so Sponsoring gekümmert. Mhm. Und ich erinnere mich, wir waren auf La Palma, ich hatte damals mein Alutech Sponsoring und war eben mit Philipp Gerken mal auf der Messe bei euch, auf der Eurobike-Messe, haben uns bei Synthes und Lightwheel beworben als Rennfahrer, obwohl Lightwheel ja eigentlich nicht so richtig im Downhill-Racing unterwegs war. Und in dem Winter waren wir wieder auf La Palma mit den Ebelings. Ich hatte meinen Alutech und dann waren wir im Bachbett, so der letzte Trail runter und im zweiten Steinfeld, im zweiten Steilstück, habe ich dann so ein bisschen abgezogen und bin unten so reingedroppt. Und ich glaube, unten am Strand hast du mir dann gesagt, hey, da kriegen wir was hin mit Lightwheel, das war cool. Und dann hat die Ära begonnen, dass ich 7 Jahre für Lightwheel gefahren bin, weil du mich da reingebracht hast. Mhm. Also an dieser Stelle nochmal riesigen Dank.
Ja, mega geil. Also das finde ich echt auch gerade geil, dass du da dankbar dafür bist, dass das so ankommt, weil das war eigentlich auch immer so eine Philosophie von mir, geben und nehmen. Und wenn jemand ein guter ist, dann und man hat selber die Möglichkeiten, dann gibt man das weiter einfach. Ja. Und das war mir damals ein leichtes, weil ich war eben damals bei Lightwheel Synthes damit beauftragt, wie soll man das nennen? Die sind halt gewachsen und haben geschaut, dass sie potente Leute zusammenbekommen. Und deswegen bin ich da irgendwie reingerutscht für diese Sponsoring-Geschichte. Und ich wollte halt eigentlich genau das Gleiche, einfach coole Leute, wo ich weiß, da geht was, da reinholen. Und das hat gepasst wie Faust aufs Auge.
Mega geil. Wir sitzen hier beide im Maloja-Dress. Maloja ist, glaube ich, auch einer deiner längsten Sponsoren, die immer noch am Stissel sind. So. Und ich weiß, dass es mal eine Story gab mit der Rosi. einen Campingtrip mit Michael Müller, ja, spannend, Reibungspunkte und der Michael Müller und du und ein paar andere, ihr seid mit der Rosi losgezogen und habt so einen fetten Trip gemacht. Und war das dein Camping, wie sagt man, Camping-Virus-Infektion?
Man könnte fast sagen, dass das der Grundstein war. Ich meine, ich bin ja früher eben auch Rennen gefahren, Cross-Country, Marathon, dann bin ich auch Downhill und Vorcross-Rennen gefahren und so. Und da war Camping natürlich A und O.
Ja.
Also da war
das
nur
auch diese ganze Vanlife-Geschichte, ja. So das, was ja heute so, also was ich ja ganz gut lebe auch im YouTube-Kanal, aber entstanden ist es durchs Rennfahren, Hauptsache im Auto pennen und Geld sparen.
Ja. Und ja, ich hatte damals, mein erstes Auto war Passat, Kombi, und da 3 Räder, dann verschwitzte Dainis Protektoren und dann ich.
Die sind so, das Netzhemd.
Ja. Ja, die Rosi-Reise. Die Rosi-Reise war vielleicht tatsächlich so ein bisschen so ein Funken, dann wirklich übers Campen nachzudenken. Allerdings nicht die Rosi selber, sondern ich bin ja dann, wir sind ja da auch wieder so, also die Rosi-Reise ist ja grundsätzlich entstanden. Ganz kurz,
die Rosi ist ein riesiges amerikanisches Wohnmobil, wenn wir darüber sprechen.
Ja.
Genau.
Also hat 6,5 Tonnen, glaube ich, hat so ausfahrbare Seitenwände aus den 80ern, zwei Kühlschränke, zwei Klimaanlagen, hinten Couch, meine Schlafen, Bad, riesig. Dusche, alles drin, Küche drin, alles drin. Extra Stromaggregat mit drin und also ja, leider muss man das Ganze in der Vergangenheit, muss man in der Vergangenheit drüber, wir trauern schwer um Rosi. Die ist vom Vulkan auf La Palma erwischt worden, finally. Ja, auf jeden Fall ist die Rosi-Reise zustande gekommen, weil ich halt immer Bock hatte, Reisegeschichten zu machen. Und bei Reisegeschichten ist es immer ein bisschen blöd, wenn man irgendwo hinfliegt und dann da Radl fährt und dann darüber berichtet. Also Radlfahren ist super, Essen ist super, Leute sind super und dann sind wir wieder heimgeflogen. Das kannst du einmal machen, aber beim zweiten, dritten Mal wird es dann irgendwann ein bisschen lame.
Mhm.
Und deswegen habe ich immer irgendwie mir irgendwas ausgedacht, wie man ein bisschen Abenteuer mit reinpacken kann. Und Abenteuer mit alten Autos ist immer irgendwie so ein bisschen auf der Hand. So sind wir auch zu unserem Mexiko-Dodge gekommen. Mhm. Und bei der Rosi-Reise war es halt so, dass das Ding super cool war, super geil. Also hat mir, wo ich das erste Mal das Teil gesehen habe, hat es mich halt echt umgehauen, weil diese ganze amerikanische Style-Geschichte, Holzhaus auf Rädern und die ganze Couch mit Leder und tralala da drin, super geil. Ist halt für Maloya immer auf der Messe oder auf irgendwelchen Outdoor-Shows oder Fotoshootings gestanden. Und die haben die 10 Jahre lang mit
Schleift,
sagen wir jetzt mal so. Und dann haben sie irgendwann gesagt, hey, sorry, wir kommen keine 400 Kilometer mehr, ohne dass man ADAC anrufen. Und was soll man machen? Das, da haben wir beim Mittagessen irgendwie, habe ich mit dem Maloya erst einmal so drüber geredet. Sie würden die gern irgendwie im Bikepark spenden, dann können die Shaper ihre Schaufeln da reinstellen und so. Und dann hätte sie nochmal ein bisschen einen guten Zweck zum Ende ihres Lebens. Und dann hat er gesagt, naja, das ist eine coole Idee mit den Shapern. Allerdings bei deutschen Wetterverhältnissen, Winter ohne Dach drüber und da mit schmutzigen Schuhen, Schaufel und so rein und raus, ist halt eine Frage
der Untergang.
Ja, also ich habe halt auch am Geißkopf da zu meinen jungen Jahren auch ein bisschen mitgeshaped und ich weiß halt einfach wieder, wie sorgsam mit seinem Umfeld dann ist, nachdem man den ganzen Tag geschaufelt hat. Und aber ich hätte eine alternative Idee. Ja, nee, war einfach echt auch vielleicht aus einem Schmarrn raus, dass mir das eingefallen ist. Aber das ist halt immer das Schöne, wenn man mit coole Leute zusammenarbeitet, dann kann man aus einem Schmarrn auch richtig gut was machen. Und ich habe ja gesagt, also wir könnten ja einfach die die Rosi nach La Palma fahren, auf dem Weg einen Fototrip machen, weil so wie ihr das sagt, erleben wir da scheinbar auf jeden Fall irgendwas.
Ja.
Und dann steht die da unter meiner Obhut in trockener Witterung und wird von mir bewohnt und gepflegt. Und dann sagen sie, ja, super, das ist ja ganz eine geile Idee, genauso machen wir es. Ja, perfekt. Und dann sind wir los. Wir haben jeden Tag ein Drama gehabt.
Die erste Nacht war der Einbruch.
Ihr
seid nicht weit gekommen, gerade über die Grenze Italien hinter Wurzen irgendwo und dann gab es den ersten Einbruch.
Also die Rosi-Reise, wenn ich jetzt damit anfange,
dann sitzen wir noch da.
Dann könnte es hier ein bisschen länger dauern.
Nee, aber das war eine super Überleitung zum Camping, weil du hast natürlich dann auf La Palma im Winter auf einem Campingplatz gelebt. Du hast die Rosi ein bisschen hergerichtet mit Vorgarten und allem drum und dran. Du hast sogar mal eine alte Kaffeemaschine aus dem Schrott gezogen, repariert, die dann da auch stand. Also du hast das wirklich liebevoll mit der Rosi eingerichtet als sozusagen Dauercamper auf einem Campingplatz auf La Palma. Man muss sich das ein bisschen romantischer vorstellen als Dauercamping in Deutschland, weil Sonnenuntergänge mit eigenem so steingebauten Grillplatz und so. Also es war schon wirklich kitschig romantisch, wie die Rosi da die letzten Tage verbracht hat. Und jetzt sitzen wir aber hier, Camping Seebauer und Daniel Schäfers Campingplatzbetreiber.
Ja, das Lustige war eben durch meinen Standplatz, der immer ein bisschen so umkämpft war auch, weil der war halt tatsächlich schön und auch am Rand von dem Campingplatz und die Randplätze sind einfach immer am beliebtesten und ich bin da auf dem Campingplatz gestrandet, als wir dann tatsächlich mit der Rosi in La Palma ankamen und habe mich eigentlich erstmal so übergangsweise dahingestellt, weil der zufällig gerade frei war, so ja, stellt sich mal dahin und dann schauen wir mal. Und dann ging die da aber nicht mehr weg.
Die fuhr nicht mehr.
Und dann habe ich mich halt da eingerichtet. Und wie gesagt, der war immer so ein bisschen umstritten und deswegen habe ich halt versucht, mich in die Gemeinschaft da ein bisschen positiv einzubringen. Ja. Und habe dann auf dem ganzen Campingplatz mal die komplette Stromverkabelung neu gemacht, also an alle anderen hingelegt. Oder ich habe mal, das war eine Aktion, die werde ich nie vergessen in meinem Leben, Sickergrube, Toilettenhäusel, Sickergrube voll, verstopft. Rohr voll, alles erstmal mit der Schaufel komplett ausheben, freimachen, neue Sickergrube schaufeln, wieder neue Rohre.
Wow.
Genau, da habe ich mir dann gedacht, so, jetzt habe ich einen Bonus von ein paar 10 Jahrzehnten.
So passt es mit der Rosi. Jetzt habt ihr keine Sickergrube, jetzt habt ihr irgendwie 25 Pissoirs und wie viel Schüsseln?
Ja. Business ist nicht anders geworden.
Nee. Ja, witzig, wie kam es dazu, dass, wir haben jetzt tatsächlich, also dein Leben ist lang, du hast sehr viel erlebt, man hätte da noch viel mehr ins Detail gehen können, aber gehen wir mal zum Status Quo. Du bist verheiratet mit der Julia, früher Julia Hoffmann, heute Julia Schäfer.
Bin ja stolz drauf.
Einen kleinen Sohn, den Valentin.
Das ist auch super stolz drauf.
Und hast diesen Campingplatz hier, den du betreibst, Camping Seebauer bei Tittmoning. Aber wie kam es dazu, dass du, was ist das hier? Ist nicht mehr Oberbayern, oder?
Das ist Oberbayern, ganz wichtig. Niederbayern-Grenze ist schon nochmal ein Stückchen weg. Deutlich weiter wie die österreichische Grenze. Also sag lieber Österreich dazu. Das ist tatsächlich nur 3 Kilometer.
Ihr seid trotzdem am Arsch der Heide. Man muss es einfach mal so sagen. Ihr seid am Arsch der Heide und habt einen Campingplatz hier. Wie kam es dazu?
Naja, das ist das Kontrastprogramm. Früher halt andauernd Eurobike, Gardasee, Festival hier, Festival da, tralala und Dingeling. Und hier haben wir jetzt unsere Ruhe.
Gesettelt, aber wie gesagt, du hast ja keine Wurzeln hier, glaube ich, oder?
Ja, ich bin eine halbe Stunde von hier aufgewachsen.
Okay, und dann hast du irgendwie gehört, so, der hat keinen Bock mehr, da klingel ich mal und frage, ob er es abgeben will, oder wie lief das?
Nee, das hat sich familiär mehr oder weniger
rumgesprochen.
Ich nenne es jetzt mal glücklich ergeben, wobei ich dazu auch sagen muss, dass es nicht so glücklich ist, weil die Grundvoraussetzung war, dass vor fast 10 Jahren mein Dad gestorben ist. Mhm. Und das war ein ziemlicher Einschnitt in meinem Leben. Da hat sich das ein oder andere, glaube ich, für mich so mental einfach schon irgendwie geändert. Dadurch hat meine Mom vor ein paar Jahren einen neuen Lebensgefährten bekommen. Der hat diesen Campingplatz hier betrieben, also das ist der Besitzer nach wie vor hier. Und ist aber auch schon in einem Alter, vor allem hat schon viele, viele Jahre hinter sich. Der ist hier aufgewachsen, seine Eltern haben das gegründet hier. Also das war vorher ein Bauernhof, allerdings Moorgebiet, nicht so richtig geil fruchtbar, weil saurer Boden und so. Und schlecht gelaufen, aber es kamen halt immer irgendwie welche mit Käfer und VW-Bussen, die halt hier irgendwie am See campen wollten. Irgendwann waren es dann mal so viele, dass die sich damals mit dem Landratsamt Gedanken machen mussten, was jetzt da weitergeht. Und dann war klar, okay, Campingplatz ist cool. Und dann haben die Eltern vom Johann das hier eben erbaut, erschaffen, angelegt. Und er war von Anfang an dabei, hat hier mitgearbeitet. Und hat es jetzt bis in, wie alt ist er jetzt, 60, ein bisschen drüber. Ich bin mit Zahlen total schlecht und ist mir auch nicht wichtig, wie alt jemand ist. Auf jeden Fall hat er halt ewig lang das gemacht und es ist unglaublich, man kann sich das von außen nicht vorstellen, wie viel Arbeit das macht. Nicht nur Sommer über die Leute zu betreuen, sondern im Winter das hier wieder alles auf Vordermann zu bringen, die ganze Natur zu bändigen und alles schön zu machen oder einfach das Waschhaus pflegen und so weiter und so weiter. Es gibt unglaublich viel Arbeit. Er hat gesagt, er packt das einfach nicht mehr. Er ist da jetzt einfach irgendwie rausgewachsen aus der Nummer. Das war jetzt lang genug. Und dann ist halt die Frage gestanden, ob er das verkauft. Aber er ist halt auch hier aufgewachsen und wollte hier auch nicht weg. Ist natürlich blöd, wenn man hier am See wohnt und dann in eine Wohnung in der Stadt zieht oder so. Ist ein bisschen blöd, wenn man sich das ganze Leben an Arsch aufreißt und dann soll man, wenn man nichts mehr, keine Arbeit mehr hat, quasi das Erbaute nicht genießen können. Das ist ja Unsinn. Ja, und deswegen wollte er nicht so recht verkaufen, ist aber ein bisschen so die einzige Wahl. Und dann hat meine Mom eben die Idee gehabt, du, der Daniel, der hat jetzt da geheiratet und die zwei sind ziemlich reisewütig und haben irgendwie beim letzten Mal Flughafen-Shuttle irgendwie was gesagt, dass das jetzt irgendwie nicht mehr ewig so weitergehen kann, weil sonst tun wir uns gegenseitig aufarbeiten. Und vielleicht sollte man denen jetzt mal vorschlagen, dass sie sich das mal anschauen.
Okay.
Und so haben wir das, so ist das dann passiert. Dann haben wir hier ein halbes Jahr gehausmeistert, erst einmal so undercover. Neben unserer Radl-Business-Geschichte haben wir hier halt so ein bisschen
naturgebändigt,
mitgearbeitet.
Sickerruhm ausgeschaufelt.
Und haben dann im Winter gesagt, hey, super. Das passt gut, weil da kriegen wir unsere ganzen Autos unter. Da haben wir überall an jedem Ende haben wir eine Werkstatt
ihr für. Habt den einen oder anderen Oldtimer hier rumstehen. Das muss man noch mal kurz hier erwähnen können. Was macht einen guten Campingplatz aus?
Die richtige Mischung, den Leuten die Möglichkeit zu geben, selbstständig zu sein, aber sich trotzdem in guten Händen zu fühlen. Also trotzdem persönlich für sie da zu sein. Also es gibt viele Campingplätze, die haben an jeder Ecke einen Automaten, wo du halt was Chip oder Geld einschmeißt und dann kannst du alles selber machen, siehst aber niemals einen Betreiber. Und ich denke mir, der Betreiber ist eben gerade so der Charakterpunkt, der dem Ganzen, also wenn du was siehst und dazu ein Gesicht hast, dann hast du ein Gefühl dafür.
Voll. Bin ich bei dir? 100%. Ich kenne einen Campingplatz in Freiburg, der Camping Hirzberg, der Julia, das ist auch ein ziemlich cooler Campingplatz, bin ich immer, wenn ich in Freiburg bin. Und ich würde auch sagen, dass es an ihm liegt, dass ich da hinfahre. So, alles andere, keine Ahnung, ist halt ein normaler Campingplatz. Und klar, schön mit Bäumen und so, aber ich fahre halt hin, weil der Julia cool ist.
Ja, das ist aber hohe Kunst, haben wir gelernt.
Ja.
Dass man dann einfach trotzdem ganzen, also es ist
viel Diplomatie.
Ja, genau. Punktlandung.
Ja. Ich finde euer Campingplatz, also vor allen Dingen sticht ihr raus durch die süße Beschilderung, die ihr überall gemacht habt. Also irgendwie der Stil der Beschilderung. Dann so viel Liebe zum Detail, ob jetzt beim Wassermarkt, also der Automat, an dem man Wasser holt, oder auch die Grauwassergrube. Also es sind einfach so Kleinigkeiten, die es irgendwie ausmachen. Das Interieur, darf man ruhig sagen, ist ein bisschen älter. Es ist jetzt nicht hier modernste Kunst von Designarchitektur, aber das macht es eben aus. Und was es, glaube ich, auch besonders macht, ist, dass ihr direkt an einem See seid. Also man kann wirklich Schlappen anziehen und direkt ins Wasser springen.
Ja.
Und dann am Wasser steht dann Kugelblitz.
Richtig.
Das war ein Highlight bei unserem Madlife Camp.
Ja. Kugelblitz
ist ein Grill, ist ein großer Grill.
Ist ein großer Grill. Ich habe es ja vielleicht schon gemerkt, ich stehe drauf, wenn alles so ein bisschen eine Hintergrundgeschichte hat, und der hat auch eine Hintergrundgeschichte, den habe ich das erste Mal bei Maloya gesehen und habe mir gedacht, ich brauche in meinem Leben irgendwann mal einen Grund, damit ich das Teil rechtfertigen kann. Zack, kam der Campingplatz daher, zack, kamen Camper, die sich beschwert haben über unseren schönen alten Baumbestand und sie keinen Satellitenempfang für ihren Fernseher haben. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, ich tue euch eine Alternative schaffen. Wir stellen dort jetzt einen richtig geilen Grill da unten hin, wo man fettes Lagerfeuer hat und drauf grillen kann. Und dann könnt ihr da schönen Sonnenuntergang anschauen und was grillen anstelle in eure blöde Kiste.
Geil. Und?
Funktioniert.
Haben sie gefressen.
Voll geil.
Geil.
Funktioniert. Also, viele kann man vom Fernseher trotzdem nicht weghalten. Ja. Deswegen haben wir da jetzt eine Stromsäule mit Fernsehanschluss. Aber Wir haben den jeden Samstag da unten an. Da ist immer eine Traube von 10 bis 30, 40 Leute außenrum. Okay, ja. Und das ist immer geil. Die Sonne geht immer richtig schön unter, auch wenn noch so dicke Regenwolken auf dem App stehen.
Ja, auf der App stehen. Die Sonne kommt dann doch nochmal durch am Samstag.
Und ja, also ist immer cool. Ab und zu haben wir dann kleine akustische Gitarre mit dabei oder so. Julias Dad.
Geil.
Singt und klimpert.
Jetzt stelle ich mir die Frage, als Campingplatzbetreiber, ehemaliger Freeride-Profi, du wirst dir das Fahrrad jetzt nicht in der Ecke gestellt haben und es stoppt ein.
Also tatsächlich war ich jetzt vor kurzem erst mit Evok im Zittauer Gebirge und musste da den Schmutz von unserer Griechenlandreise abputzen, weil es zwischendrin nicht mehr im Einsatz war.
Das ist traurig.
Zum Glück gibt es ja noch ein zweites Fahrrad.
Bitte.
Und das wurde tatsächlich doch noch ein, zweimal bewegt, aber öfter war es nicht.
Echt? Und nee. Das fehlt dir nicht?
Doch. Schon. Also, naja, sagen wir mal, ich bin jetzt ja...
Man muss dazu sagen, Julia ist ja eigentlich auch mein Profi gewesen. Ihr habt ja beide die gleiche Leidenschaft fürs Fahrrad. Die kann doch jetzt nicht einstauben, das geht doch nicht. Ich habe vor kurzem drüber nachgedacht, als wir im Arzt saßen, so, was passiert, wenn Mountainbike irgendwann nicht mehr geht. Und ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben den Moment, wo ein Gedanke auf eine Mauer traf, der endete da, weil ich konnte es mir nicht vorstellen.
Ach, es gibt immer irgendwas anderes.
Ja, aber ich will es mir nicht vorstellen. Also es war eine Mauer, wollte es nicht.
Also wir waren halt jetzt einfach hier die letzten 3 Jahre auch ultra busy mit Wohnungen bauen und mit das im Campingplatz mal so jede kleinste Ecke, jedes tiefste Loch und jeden höchsten Baum zu inspizieren und so ein bisschen zu justieren, sage ich mal. Da blieb einfach auch gar nicht viel Zeit. Dann haben wir ein Kind gekriegt, das mittlerweile 2 Jahre alt ist. Der hält uns jeden Tag nochmal ein bisschen mehr auf Trab. Also da ist auch wenig Luft. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal hinten angestellt, weil ich einfach wusste, die letzten 20 Jahre bin ich jeden Tag auf dem Radl gesessen und das war super geil. Ich bin aus der ganzen Nummer ohne einen Bruch rausgekommen, ohne irgendwelche größeren Einschnitte. Und da kann ich jetzt mal gut drauf verzichten, weil es wird wenig geben, was ich auf dem Radl jetzt noch erleben kann, was ich nicht schon erlebt habe. Hört sich blöd an, aber Krass. Hat mich einfach mal so befriedigt.
Ja, geil.
Und jetzt habe ich eben vor kurzem,
Alpenvorland.
Ja, ich war hier mit ein paar Locals eine Runde drehen. Mhm. Vor ein paar Wochen und kurz danach war ich am Festival in Brixen, was schon immer eins meiner Favorite Events war, weil es einfach coole Stimmung, Italien und geile Trails. Und da bin ich nur eine Abfahrt gefahren mit dem Sebastian Mack und dieser kurze Ausflug mit den Locals und die eine Abfahrt mit dem Sebastian, die haben mich auf einmal wieder Blut lecken lassen. Und jetzt kann ich schon sagen, dass ich wieder Bock habe, Radl zu fahren. Dementsprechend planen wir eben auch jetzt unsere Reise nach La Palma November, Dezember wieder. Aber alles ganz entspannt und
spannend. Jetzt seid ihr hier, Camping Seebauer, bereitet die Saison vor. Der nächste Camper fährt gerade vor, ich sehe es aus dem Fenster. Schöner Plastikbomber.
Echt, oder was?
Ich würde noch eine herzliche Einladung aussprechen für alle, die Bock haben, hier mal vorbeizukommen.
Zum nächsten Vanlife Camp.
Genau, Vanlife Camp steht auch in der Planung auf jeden Fall. Das ist jetzt unsere nächste gemeinsame Baustelle.
Mhm. Sagen wir mal rund um Pfingsten irgendwann. Ne? Vielleicht ein bisschen später, wie das letzte Mal, dass nicht wieder schneit.
Dass wir weniger Schnee haben als letztes Mal.
Aber nach Pfingsten ist einmal so ein schönes Loch hier, da wäre es vielleicht auch.
Ja, klingt gut. Wir werden es euch wissen lassen. Ich habe keine weiteren Fragen mehr an dich. Wenn du noch was loswerden möchtest, dann gehört das letzte Wort dir.
Tja. Da bin ich jetzt, ich habe mich jetzt voll drauf verlassen, dass du mir die ganzen Fragen stellst.
Geil. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Zeit, Daniel. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich jetzt auf das Mittagessen.
Ja, geil. Mexikanisch.
bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören.
Tschüss. Jasper, merci. Ciao.